Gartenradio. Mitten im Grünen.
Es sind ja immer wieder die klassischen Fragen, die wir uns stellen. Mit welchen Pflanzen kommen wir gut durch den Klimawandel? Also welche Pflanzen kommen klar mit Trockenheit, mit Hitze, können trotzdem auch Regenphasen aushalten? Und dann wäre da auch noch die Frage, blühen die auch schön? Duften sie? Passen sie ästhetisch zum Rest? Und sind sie pflegeleicht und freuen sich auch Insekten drüber? Die Antwort heißt, probiert doch mal Garrigue-Pflanzen. Kleinsträucher aus dem mediterranen Raum. Einige dieser Pflanzen kennen wir auch schon. Lavendel zum Beispiel, Rosmarin, Salbei, Zistrosen. Und wie wir deren Potenzial als Pflanzengesellschaften am besten nutzen können, darüber spreche ich jetzt mit Gärtner Janek Weber hier in unserer Alexianer Klostergärtnerei. Hallo Janek.
Hallo Heike.
Eine Frage ist schon beantwortet. Wir stehen hier vor einem Tisch, den du mit sogenannten Garrigue-Pflanzen bestückt hast und es duftet hier wirklich wie in Südfrankreich.
Genau, das ist wirklich das Schöne. Wenn man durch die Garrigue gehen würde, dann hätte man das Gefühl, man würde durch ein sehr gutes Gewürzregal laufen, was auch noch wunderschön blühen würde.
Und klären wir vielleicht erstmal den Namen Garrigue.
Das ist eine Heidelandschaft, die durch die immerwährende Benutzung durch den Menschen weniger Bäume hat. Das ist eine sehr baumlose Landschaft, wo wirklich nur Zwergsträucher entstanden sind. Das ist so die Nachstufe von der Macchia, das kennen vielleicht auch viele.
Dieses dornige Gebüsch, genau. Wo man kaum durchkommt.
Genau, das sind dann eher so etwas höhere Bäume und Sträucher. Die Macchia ist dicht und da fällt wenig Licht auf den Boden. Und durch die Übernutzung der Macchia, durch Ziegenweiden, durch Schafe, durch Brandrodung, entsteht dann die Garrigue. Das leitet sich ab von dem Gebirge in Frankreich, weil das so eine typische Landschaft Südfrankreichs ist. Viele, viele niedrige Gehölze, viele Stauden, viele Zwiebelpflanzen, die im Frühjahr das interessant machen. Aber es ist eine sehr lichte, offene, sonnige Landschaft, die auf sehr magerem Boden steht. Das ist auch noch entscheidend.
Dann drehen wir uns jetzt mal rum zu diesen wunderschönen Pflanzen. Was haben wir denn hier alles?
Also einer der Merkmalspflanzen der Garrigue ist die Zistrose. Wir haben hier zwei verschiedene, eigentlich haben wir drei, hier ist noch eine. Hinter uns eine niedrige und eine etwas höhere Zistrose. Das ist die markanteste Pflanze in der Garrigue. Dann haben wir hier ein Brandkraut, Flomis. Wir haben Klassiker, die in die Garrigue gehören, wie die Weinraute oder wie hier das Currykraut, Immortelle. Das ist eine tolle Ölpflanze. Ich habe jetzt keinen Lavendel hier hingestellt, weil die meisten Leute wirklich den Lavendel kennen. Einmal der echte Lavendel. Und einmal sogar der Schmetterlingslavendel, der in Südfrankreich ja winterhart ist. Dann haben wir hier alle möglichen Kräuter, die das wirklich spannend machen, weil Thymian ist ja eine typische Pflanze für die Garrigue, für Südfrankreich. Das ist ein niedriger Thymian, aber es gibt ja auch eine Wildform, die so kugelförmig wächst. Wir haben Bohnenkraut, wir haben Rosmarin, wir haben verschiedene Salbeiarten. Das sind ja alles botanisch Zwergsträucher, da merkt man das eigentlich erstmal. Wenn man da durch die Garrigue, durch die Landschaft geht, dass die auch gar nicht so niedrig bleiben, wie man das bei uns erkennt. Das sind so typische Sträucher. Wermut haben wir hier noch. Dann haben wir als Begleitung haben wir noch eine Choisia, eine Orangenblüte, die die gleichen Ansprüche hat. Also das ist eine kleine Auswahl an Vielfalt. Es gibt noch viel mehr.
Aber das heißt ja, wenn das Zwergsträucher sind, die auch größer werden sollen, dann müssen die bei uns auch den Winter überstehen.
Ja.
Tun die das überall oder nur in den milderen Regionen?
Also in den milderen Regionen tun sie es ohne Bedenken. Das heißt im Breisgau, aber hier in der Rheinebene auch oder hier in der Kölner Bucht ohne Bedenken. In Bayern, im Allgäu würde ich jetzt vielleicht weniger über Garrigue nachdenken, aber ich würde es zumindest nicht ganz ausschließen. Oder das Kontinentalklima in Ostdeutschland, also in Brandenburg oder im Erzgebirge. Das ist nicht ganz der richtige Standort. Es gibt so Landschaften bei uns in Deutschland, die vielleicht nicht ganz ideal dafür sind. Wobei ich wirklich auch von Projekten in Erfurt gelesen habe, also das ist ja im Thüringer Becken, und ich habe auch Projekten in Bayern gelesen und in Süddeutschland auf der Schwäbischen Alb oder in Niederösterreich. Das sind ja ganz andere Klimahabitate und trotzdem scheint es zu funktionieren.
Ja, weil es ist tatsächlich auch seit einiger Zeit in der Diskussion als Straßenbegleitgrün auf Verkehrsinseln, weil es nicht nur schön ist, sondern eben auch pflegeleicht. Wenn die durchkommen, dann brauche ich mich nicht viel kümmern, dann halten die Regen aus, sind sehr pflegeleicht, also das, was sich wirklich viele
Hitze
wünschen.
Halten die aus. Die Idee dahinter ist, dass man mit dem Klimawandel ein bisschen besser umgehen kann. Ideen einfach aus Südeuropa dann übernimmt. Das macht auch die Garrigue oder das macht das Mittelmeerklima oft aus. Im Frühjahr, Winter gibt es Regenphasen. Aber dafür gibt es wirklich im Sommer von Mai bis in den September hin, gibt es wirklich fast Dürre. Und kaum Regen, da ist wirklich Trockenheit das große Thema. Und eigentlich möchte man ja die öffentlichen Grünanlagen kaum noch gießen, um Wasser zu sparen. Aber man möchte ja auch nicht nur Beton oder Rasen sieht ja auch nicht besonders schön aus, wenn es 6 Wochen am Stück mal trocken wäre. Und das Schöne ist eben, dass die Pflanzen aus dem Mittelmeerraum diese Phasen sehr gut überstehen, wunderbar auch noch blühen und oft auch insektenfreundlich sind und nicht nur die Schmetterlinge und Bienen anlockt, sondern oft sogar auch Nahrungspflanzen sind, also für die Raupen und für die Grundlage des Insektenlebens.
Fangen wir doch vielleicht mal an mit dem Eyecatcher, finde ich hier, mit der Zistrose. Die ist schon verblüht, ne?
Genau, die ist leider schon verblüht, aber die würde eben noch mal nachblühen. Das ist das Schöne bei den Zistrosen, dass die wirklich eine Blütezeit haben, die wirklich von Mai bis in den September hingeht und immer wieder neue Blüten bildet. Man sieht hier schon einzelne Knospen wieder. Man sieht auch die verblühten Blüten, die trocknen jetzt ein und fallen auch runter. Der Vorteil ist, dass die Zistrose bei uns nicht invasiv ist bis jetzt. Das heißt, sie breitet sich auch nicht unkontrolliert aus. Es ist ein sehr schöner Strauch, den es in verschiedenen Höhen gibt. Es gibt Zwergsorten, die dann nur 30, 40 cm werden. Und es gibt eben höher werdende Zistrosen, die dann locker auch 1 Meter hoch werden oder 1,20 Meter.
Zistrose, ist das auch eine Rose?
Nein, botanisch ist das keine Rose. Also wenn man sich die Blüte anguckt, würde man sagen, es könnte auch ein Prunus sein, also ein Rosengewächs. Aber es ist botanisch keine Rose, es ist eine völlig andere Familie. Und der Vorteil ist eben, dadurch, dass die Garrigpflanzen alle im Sommer die Insektenvielfalt nutzen wollen, blühen die auch fast den Sommer durch, also viele. Es gibt natürlich die Frühlingsblühe, aber es gibt eben die Klassiker, wie die ganzen Gewürzkräuter, aber eben auch die Zistrose oder auch hier das Brandkraut. Die blühen wirklich den Sommer durch, in der prühenden Hitze blühen die und schaffen das wirklich dann, viel, viel Insekten anzulocken. Und im Herbst, Winter, dann säen die sich eigentlich aus, beziehungsweise bilden Samen. Ja, aber in unseren Breiten eigentlich nie gekeimt. Also ich habe noch keine verwildernden Zistrosen in den Gärten gesehen.
Also hier die Verblühte, die hatte Blüten pink mit mehreren Augen, ockerfarben und dunkelrote Tupfen drumherum. Es ist wie gemalt. Oder hier haben wir eine weiße, die hat ein gelbes Auge und mit 5 roten Tupfen auf dem Blatt. Die sieht aus wie von einem Maler in Südfrankreich entworfen.
Genau. Und das ist halt das Schöne, es ist eine sehr offene Blüte. Das heißt, da können alle Insekten landen, von großer Hummel bis zum Schmetterling. Das ist also, das spricht eben für Zistrosen. Die sind sehr nektarreich und haben auch noch eben diese besonderen, sehr rauen Blätter, wenn man die mal anfasst. Und die Blätter sind auch nicht besonders groß. Das ist jetzt eine salbeiblättrige Zistrose. Die hat sehr kleine Blätter, aber auch raue Blätter. Und das verhindert, dass sie eben sehr viel Wasser verdunsten. Und wenn die mal ausgepflanzt sind, nicht, dann sind die wirklich im Sommer völlig selbstständig. Die muss man dann wirklich nicht gießen.
Aber ich meine, ich werde ja zu Hause meinen Garten nicht brandroden oder Ziegen da durchjagen. Ich nehme an, ich muss sie schneiden oder was mache ich mit denen?
Genau, das kann man machen. Und das deutet sich ja schon bei dieser etwas Verblühten an. Die würde hier, man sieht das im unteren Bereich, treibt die eigentlich schon wieder neue frische Triebe. Und dann hat sie so ein Zwischenelement, wo dann sehr wenig Laub ist. Das ist auch eine typische Anpassung im Sommer, dass die Pflanze als Verdunstungsschutz einen Teil der Blätter verliert und trotzdem aber weiter blüht. Man sollte die im Frühjahr, Februar, März um die Hälfte von der Höhe zurückschneiden, damit die einfach von unten her nicht so verkahlt. Das ist natürlich in der Garrigue, ist das egal. Da ist die halt einfach unten etwas kahl, wenn die Ziegen nicht sich durchgefressen haben. Ansonsten würde die nach und nach von unten auch wieder durchtreiben über die Jahre. Aber man möchte ja eigentlich eine schöne, dichte Pflanze haben. Und es spricht auch nichts dagegen, das zu machen.
Das heißt, ich behalte dann kleine Sträucher.
Genau.
Zistrosen, muss ich die düngen?
Ja, die kann man düngen. Aber eigentlich sind das alles, was wir hier haben, diese Mittelmeerpflanzen, sind alle für einen nährstoffarmen Boden gedacht. Also die kann man düngen, aber sehr wenig. Und dann am besten wirklich mit organischem Dünger. Hornspäne, vielleicht Animalien, aber doch in sehr kleinen Mengen, eigentlich wenig düngen. Vielleicht nur alle 2 Jahre, das reicht.
Und welchen Boden brauchen die?
Die brauchen kalkhaltigen Schotterboden. Also was das Schlimmste ist für all die Pflanzen, und wir hatten das ja auch schon mal bei der Lavendelfolge, das Schlimmste ist, wenn man diese mediterranen Pflanzen im Winter auf nassem, lehmigen, festen Boden hat und dadurch Staunässe entsteht, weil dann verfaulen die im Winter. Das ist egal, ob das die Zistrose ist oder der Salbei oder der Lavendel oder der Rosmarin. Das ist nichts, was im Winter Staunässe mag. Das heißt, gut durchlässiger, kalkhaltiger Boden.
Also das heißt, wenn mein Boden ist nicht ideal, was mische ich dann drunter?
Sand und Kies oder feinen Schotter. Graben Sie mal ein Loch so groß wie ein 10-Liter-Eimer Wasser und dann schütten Sie den 10-Liter-Eimer Wasser rein. Wenn Sie zugucken können, wie das abläuft, dann ist der Boden an der Stelle ideal. Wenn aber das Wasser in diesem Loch dann stehen bleibt, dann wissen Sie, dass Sie einen sehr, sehr staunassen Boden haben und dass das Wasser deutlich schlechter absickert, dann muss man entweder über eine Bodenverbesserung nachdenken oder über andere Pflanzen.
Ihr habt jetzt 3 verschiedene Sorten davon. Ist das was, was im Moment auch wirklich sehr im Kommen ist, die Zistrose?
Ja, also die Nachfrage nach Zistrosen ist wirklich im Moment groß. Ich glaube, das ist eine Kombination aus, dass wirklich in den Fachzeitschriften, aber auch in den Laienzeitschriften über Zistrosen wirklich mal gesprochen wird. In meiner Ausbildungszeit war das kein Thema, Zistrosen. Das war so eine sehr spezielle Geschichte. Aber es ist immer mehr ein Thema geworden. Und man bringt manchmal Sachen mit aus dem Urlaub und dann hat das natürlich so einen Dominoeffekt, dann sieht das der Nachbar. Also die Nachfrage ist nach Zistrosen deutlich gestiegen, aber alles, was so vom Mittelmeer kommt, ist ohnehin immer beliebter.
Und da hast du es ja schon angesprochen, es ist jetzt Urlaubszeit. Viele sind ja in diesen Gegenden jetzt unterwegs, wo man diese Garrigue-Landschaften finden kann, in Portugal, in Spanien, in Frankreich, in Italien, in Griechenland. Man soll sich ja oft nichts mitbringen, aber selbst wenn ich in eine Gärtnerei ginge und kaufe mir dann da sowas, ist das sinnvoll oder nehme ich lieber eine Pflanze, die hier schon das Licht der Welt erblickt hat, wegen der Anpassung?
Ja, eigentlich spricht was dafür, die hier zu kaufen, weil die natürlich unseren Bedingungen produziert wurde. Vieles ist auf Grundlage von der Wildform entstanden. Manches ist auch einfach die Wildform, also hier diese Cistus critius oder hier die seibelblättrige Zistrose. Aber ich würde das hier wirklich kaufen, zum einen, weil dieser Wechsel eben zwischen den Klimazonen wirklich schwierig ist. Die haben dann noch nie einen ernsthaften Winter gehabt, die man dann in Vence oder in Cannes oder irgendwo im Süden Frankreichs kauft, dann sind die das nicht gewohnt. Ja. Aber gehen Sie mal ruhig in Frankreich oder in Italien in eine Gärtnerei und dann gucken Sie mal, was die für Preise haben, weil die sind nämlich deutlich teurer als in Deutschland, die Pflanzen. Das ist vielleicht ein kleiner Exkurs, aber in Deutschland produzierte Pflanzen sind wirklich sehr günstig. Der Deutsche ist da, was das angeht, sehr technisiert und die Franzosen und Italiener oder Portugiesen und Spanier, die produzieren kleine Mengen, in einer guten Qualität auch, aber diese kleinen Mengen sind dann oft sehr teuer.
Gucken wir noch mal weiter. Hier steht jetzt ein herrliches Brandkraut, das gelb blüht. Das ist auch ein Kleinstrauch?
Genau, das ist ein Kleinstrauch. Das ist nicht das klassische Brandkraut, was man bei uns kennt, sondern das ist Phlomis fructicosa. Das ist ein hochwerdendes Brandkraut. Nicht der Bodendecker, den man bei uns hat, sondern das kann, wenn man es nicht zurückschneidet, auch ein Meter, ein bisschen 1,20 Meter hoch werden. Und das hat den Vorteil, dass es eben viel, viel länger blüht als das bodendeckende Brandkraut. Es gibt es allerdings nur in gelb. Aber ich finde, gerade in so einem sonnendurchfluteten Beet gehört natürlich auch gelb dabei. Und es gibt eben ein paar Klassiker, die einfach grundsätzlich gelb sind. Also hier das Brandkraut, die Immortelle, die Weinraute zum Beispiel blüht auch gelb. Aber gelb ist eigentlich eine Sommerfarbe, die gehört dazu.
Ich stehe hier mit meiner Nase etwa 20 cm von der Immortelle, also dem Currykraut. Und ich muss sagen, die ganze Zeit habe ich diesen Geruch in der Nase, obwohl das ja noch relativ klein ist. Also da kann ich mir wirklich, gerade auch mit dem Currykraut, so eine richtig eine Nase voll mediterranen Süden in den Garten holen.
Ich weiß, das ist ja das Schöne bei diesen Dingen. Da muss ja nur der Wind leicht drüber streichen oder man selber geht mal kurz drüber und schon hat man das Gefühl, man wäre wirklich in Südfrankreich. Ja.
Dann haben wir hier so 2 Kleinsträucher mit gelblichem Laub und mit grünem Laub. Das sind
Choisya ternata, Orangenblüte, wird auch empfohlen für diese Garrigue-Beete. Zum einen ist es ein immergrüner Strauch, der im Winter völlig belaubt ist. Es gibt eben die deutlich grüne Version und diese gelbgrüne Version, die in den Spitzen immer sehr schön wirklich leuchtend gelb ist. Und das ist ein toller Frühlingsblüher, der von April bis in den Juni hinein viele, viele kleine, weiße, duftige Blüten hat, die insektenfreundlich sind und hat halt den Vorteil, dass es auch im Winter Struktur in die Beete gibt, weil einige Kräuter sind eben dann doch nicht im Winter belaubt, also wie gesagt schon mal die Weinraut oder der Oregano, die ziehen sich ja komplett in den Boden zurück. Ansonsten gibt es natürlich einiges an immergrünen Zwergsträuchern.
Also wer vom Laub her ja wirklich hier auch aus der Masse rausstricht, ist die Weinraute. Die hat ein silbergraues Laub, aber das ist ja auch so ein ganz filigranes, wie Korallen fast. Ist das auch ein Kleinstrauch?
Das ist auch ein Kleinstrauch, ist auch ein Gewürzstrauch. Wobei ich jetzt nicht der große Experte bin, was die Verarbeitung von Gewürzen angeht. Aber es ist ein sehr spezieller Duft, ein bisschen bitter, wenn du es ein bisschen zerreibst. Dann, es erinnert mich auch nicht direkt an Gewürz, sondern vielleicht
an Autowerkstatt. Autowerkstatt?
Na, auf jeden Fall irgendwas, also Herbes auf jeden Fall. Aber es ist eine sehr schöne, doldenförmige, gelbe Pflanze, die dann eine Höhe von 60, 80 cm hat, lange, lange blüht und auch sich gerne aussät. Das heißt, sie wandert gerne mal durch den Garten, aber sie gibt durch diesen silbergrauen Anteil und diese löffelförmigen in Gruppen zusammengesetzten Blätter gibt die natürlich was Besonderes. Und es ist eine sehr schöne Falterpflanze. Welche Falterart weiß ich nicht mehr, aber es ist auf jeden Fall als Nahrungspflanze für die Raupen.
Und wenn wir jetzt nur mal auf die Kräuter gucken, also wir haben die Weinraute, wir haben hier einen kleinen Thymian, wir haben, das ist das Currykraut, wir haben Wermut, Bohnenkraut, Rosmarin, Salbei.
Oregano, Thymian.
Und nochmal ein Salbei. Ja. Wenn ich das jetzt zur Gestaltung der Landschaft brauche, dann könnte ich ja auch mal wegdenken von diesem klassischen, das pflanze ich alles ins Kräuterbeet, sondern damit gestalte ich meine Beete.
Genau. Und dann überlege ich auch, wie blüht das zum Beispiel. Im Kräuterbeet bin ich ja gar nicht auf die Blüten so orientiert und auch nicht auf die Grundhöhe, auf dieses Größerwerden der Kräuter oder der Zwergsträucher, sondern ich überlege mir, klar, kombiniere ich am besten so ein blaublühendes Bergbohnenkraut vielleicht mit einem rosablühenden Oregano, dann ist das ein schöner Kontrast, oder blaublühenden Salbei mit pinkfarbenen Thymian oder vielleicht ein Teppich aus Thymian. Dahinter setze ich einen schönen Lavendel kombiniert mit einem Salbei und im Hintergrund setze ich zum Beispiel das Brandkraut oder eine Zistrose. Also da kann man eine schöne Staffelung reinbringen, auch eine Tiefe. Aber selbst ein kleines Beet von 1-2 Quadratmetern an der Straße könnte ich zum Beispiel mit diesen Garrigpflanzen belegen.
Ja, du wirst ja nicht jetzt alles dann umgrubbern, um dir einen Garrigpflanzengarten anzulegen. Also wie könnte ich denn diese Pflanzen für mich nutzen, vielleicht so nach und nach, immer wenn ich wieder was ersetze? Nützt ja nichts, wenn ich eine Zistrose neben eine Hortensie, die viel Wasser braucht, bringt ja nichts. Also wie würdest du da vorgehen?
Ja, dieser Übergang ist natürlich schwierig. Natürlich das, was mir eingeht im Garten, weil es den falschen Standort hat, vielleicht die Hortensie, die dann doch zu sonnig steht. Aber Stück für Stück könnte man natürlich die Pflanzlöcher für die Pflanzen besser machen. Also für die, die keine Staunässe mögen, für die wasserdurchlässigen Bereiche. Großes Loch, eine gute Schicht als Drainage in diesen Bereich und dann da reinpflanzen. Und dann hat man vielleicht nächstes Jahr daneben etwas, was dann hinüber ist. Und dann würde ich auch da ein großes Loch machen mit einer Drainageschicht, auch den Boden verbessern. Und über kurz oder lang hat man wahrscheinlich irgendwann Abschied genommen von diesen sehr wasserbedürftigen klassischen Sommersachen.
Wie ist es, wenn mir ein Baum eingeht? Könnte ich dann auch auf der Baumscheibe hier mit diesen anspruchslosen Sträuchern?
Man müsste den Boden gut lockern. Wenn man natürlich den Baum nur abgesäbelt hat, dann ist das nochmal eine Herausforderung, den Boden wieder tiefgründig zu lockern. Aber das ist machbar, genau. Was natürlich wichtig ist, die mögen alle keinen Schatten. Das sind jetzt keine Waldpflanzen. Es gibt 2-3 Sachen, die man eben eher aus der Macchia kennt, die auch ein bisschen höher würden und trotzdem wasserdurchlässigen Boden mögen und Hitze mögen. Aber das ist eben der Unterschied zwischen der Garrigue und der Macchia, dass eben da wirklich niedrige Sachen sind, die sich auch nicht gegenseitig so viel Schatten werfen. Also unter einem Baum ein Trockenbeet, das wäre der falsche Platz dafür.
Du hast eben schon gesagt, die verstehen sich unglaublich gut mit Zwiebelpflanzen. Genau. Mit welchen denn?
Ja, es gibt so Sachen wie Aphodil oder Lilienähre. Das sind so frühlingsblühende. Das eine ist eine Narzissenart, das andere ist eine Lilienart mit einer weißen Blüte. Es gibt auch sehr schöne Krokusarten, die aus dem Mittelmeer kommen, die man nehmen könnte. Da würde ich aber sowieso im Herbst nochmal schauen. Zwiebelsortiment, aber es gibt das spanische Hasenglöckchen zum Beispiel. Das kennt man in unseren Breiten. Das zieht sich dann über Sommer zurück. Da würde ich empfehlen, im September bei Ihrer Gärtnerei des Vertrauens nochmal im Grundsortiment nachzuschauen. Es gibt auch Wildtulpen, die am Mittelmeer wachsen mit einigen kleinen Blüten. Das ist natürlich nicht vergleichbar mit einem Tulpenbeet, was man aus Holland kennt, oder mit einem Osterglockenbeet. Aber der Vorteil bei diesen Zwiebelpflanzen ist, dass diese Nässe, die im Frühjahr dann doch bei uns herrscht, also Februar, März, April, sehr gut brauchen auch, um die Kraft wirklich für den Sommer zu sammeln, dann wunderbar blühen, auch noch alle insektenfreundlich sind, sich aber dann natürlich im Mai langsam verabschieden, langsam verblühen und die Blätter einziehen und im Sommer komplett weg wären. Also man müsste die dann auch gut kombinieren in der Nähe von dann langsam austreibenden Zwergsträuchern. Das könnte man machen, ja.
Und jetzt fängt es gerade bei uns an zu regnen. Und Klimawandel heißt ja nicht, dass man nicht auch verregnete Sommer haben kann. Packen die das trotzdem auch, die Garrigpflanzen?
Ja, wenn der Boden richtig ist, auf jeden Fall. Also was man nochmal wiederholen muss vielleicht, ist wirklich, dass der Boden durchlässig ist. Durchlässig, durchlässig, durchlässig. Lehmiger, staunasser Boden, das wäre der falsche Bereich.
Ja. Da sieht man schon wieder kleine Insekten, die sich an die Zistrose ranwanzen.
Was man noch vielleicht so als Idee übernehmen kann aus der Garrigue, ist, dass da die Bauern oder die Sammler auch oft die Pflanzen zurückschneiden. Da wird natürlich Thymian gesammelt, da wird Salbei gesammelt und da wird natürlich auch Rosmarin aus den Wildbeständen gesammelt. Aber was die nicht machen, ist natürlich die Pflanze wegnehmen, sondern da wird im Sommer, wenn die Pflanzen blühen und wenn die auch im vollen Saft stehen, also die meisten Aromen haben, dann schneiden die Bauern in Frankreich oder die Sammler in Frankreich Thymiane und eben auch alle anderen Kräuter, die Immortelle oder Currykraut heißt das bei uns, ist ja eine sehr angesagte Pflanze mittlerweile, weil man da Öl draus machen kann.
Öl zum Essen oder zum Einreiben?
Das hat medizinische Wirkung. Zum Essen wäre jetzt zum Beispiel Öl aus Rosmarin oder Öl aus Thymian oder Salbeiöl. Das wäre was zum Essen, aber aus dem Currykraut, klar könnte man das auch essen, die Pflanze, aber es ist doch sehr intensiv.
Also ich muss bzw. ich darf schneiden, genau. Das machen viele Leute ja auch gerne.
Genau, und das wäre eben das Wichtigste, im Sommer nachzuschneiden, wenn die Sachen blühen. Wenn man es dann im Sommer nicht machen möchte, weil man natürlich die Blüte lange haben möchte, dann sollte es spätestens im Februar, März sein, dass man dann alles, was über Winter stehen geblieben ist, dann um die Hälfte, zwei Drittel von der Höhe zurückschneidet.
Wenn ich jetzt höre, Garrigue-Pflanze, wie finde ich die? Ich meine, das steht ja nirgendwo dran. Worauf muss ich dann achten? Ich meine, okay, wir haben jetzt hier ein paar genannt. Ja. Eigentlich kann ich mir merken, Zistrose.
Zistrose ist das Wichtigste.
Und mediterrane Kräuter.
Und dann gibt es natürlich noch ein paar Zwerggehölze. Aber natürlich kann man vorher ein bisschen googeln. Es gibt tolle Listen. Also ich habe selbst bei Wikipedia eine schöne Liste gefunden. Und da zählen auch noch Palmen zum Beispiel dazu. Zwergpalmen, die auch in der Garrigue wachsen. Googeln. Da findet man sehr viel und Fragen. Also,
und es gibt ja auch schon viel Forschung im Moment, da findet man einiges. Ne? Botanische Gärten probieren das aus oder auch ganze Gemeinden. In Österreich hatten wir beide eine Gemeinde gefunden und die gucken dann, wie es eben auch im öffentlichen Raum funktioniert. Und wenn es da funktioniert, funktioniert es ja auch zu Hause.
Genau, also es gibt ja auch über den Staudenring so Musterpflanzungen. Das heißt dann nicht Garrigue-Pflanzen, sondern das heißt dann Trockenkünstler bei denen. Und da taucht auch relativ vieles auf. Das ist allerdings ein Projekt, das ist schon 10, 15 Jahre her. Da waren die Zistrosen noch nicht das große Thema. Aber das kann man als Grundlage schon mal nehmen. Da gibt es natürlich noch andere Sachen, wie zum Beispiel Blauraute, Perovskia. Das ist jetzt keine Mittelmeerpflanze, aber trotzdem eine, die da gut hinpassen würde. Oder eine Bartblume. Das sind so Pflanzen, die als Kombination dazu sehr gut passen. Bienenfreundlich, trockenheitsverträglich, sonnenliebend und gut durchlässigen Boden mögend. Das Thema kann man ja sogar noch ein bisschen über das Mittelmeer hinaus aufmachen. Diese Standorte, die in Frankreich Garrigue heißen, die gibt es ja auch in Kalifornien. In Australien gibt es vergleichbare Standorte. Da könnte man noch mehr Ideen herholen. Und da sollte man auch nicht scheu sein, mal vielleicht außereuropäische Sachen zu nehmen. Könnte auch noch eine Fackellilie dabei stehen. Die kommt aber dann eher aus Südafrika. Aber ist eine wunderschöne, blühende Sache. Oder.
Und was mir auch noch aufgefallen ist, wenn man aber diese Pflanzenlisten sieht, dann steht da oft echter Salbei, echter Lavendel.
Ja. Genau, finde ich ja ohnehin ein schwieriges Thema. Natürlich den echten Lavendel, den die da meinen, ist natürlich der Lavendula angustifolia. Aber es würde natürlich auch zum Beispiel eine Sorte würde auch funktionieren. Zum Beispiel Hitcourt Blue oder Sans. Auch das hatten wir ja schon mal als Podcast. Die haben die gleichen Ansprüche. Die Idee dahinter ist natürlich, möglichst den Wildstandort zu spiegeln und dann mit den Wildpflanzen auch zu arbeiten. Aber wie gesagt, ich habe da in Südfrankreich natürlich auch den Schmetterlingslavendel gesehen, der hier natürlich überhaupt nicht funktionieren würde. Aber sie würden auch hier den echten Lavendel bekommen. Das ist eigentlich oft ein Frühlingsartikel, weil der sehr, sehr früh blüht. Aber fragen Sie nach echtem Lavendel. Sie können aber auch den anderen, diese Kulturformen können Sie auch ohne weiteres verwenden.
Und echter Salbei?
Salvia officinalis. Und auch da ist eigentlich in den Listen, sieht man dann doch die Sorte Berggarten zum Beispiel, weil die eine sehr schöne, große, aromatische Blattart hat. Aber es gibt eben auch den wirklich wilden Salbei, Salvia officinalis, den haben wir auch da. Der hat dann deutlich kleinere, schmalere Blätter, weil der weniger Wasser verdunstet. Ich würde natürlich, wenn es möglich ist, die Wildform bevorzugen. Aber auch eine Kulturform hat seine Ansprüche da in dem Beet.
Aber man muss sich bewusst machen, Lavendel ist nicht Lavendel und Salbei ist nicht gleich Salbei.
Nein, nein. Also so ein Ziersalbei, so ein Steppensalbei, Salvia nemorosa, das ist dann leider nicht der Salbei, der für die Garrigue-Pflanzen gedacht ist, weil der ist deutlich wasserbedürftiger. Das ist dieser aufrechte, wunderschöne pinke oder rosane oder violette Salbei. Das, was wir meinen, ist eigentlich der Gewürzsalbei.
Und es gibt ja, wenn ich jetzt nicht weiß, lohnt sich das bei mir, hält das als Kleinstrauch durch, so Zeigerpflanzen, woran ich erkennen kann, also wenn da eine Feige steht oder ein Olivenbaum, genau, dann kann ich auch einen Salbei pflanzen.
Genau. Das wäre ja auch eine Kombination zum Beispiel, eine Olive da dazu zu setzen, wenn man das in einem etwas höheren Gehölz kombinieren möchte oder im Fußbereich von einer Feige, wenn die sehr schön locker wäre. Und wenn die beiden funktionieren oder vielleicht eine Zwergpalme, die man vielleicht schon im Garten hat, wenn das da gut funktioniert, ohne großen Aufwand, dann passt das alles gut zusammen.
Hast du Garrigpflanzen bewusst eingesetzt zu Hause?
Also ich habe auf jeden Fall welche da. Ich habe mir Zistrosen auf jeden Fall geholt und ich habe selber schon seit Jahren Brandkraut bei mir im Garten an der Stelle, wo ich noch nie gegossen habe. Einmal beim Einpflanzen und seitdem habe ich seit 5 Jahren noch nie an der Stelle gegossen und es ist wunderschön. Was bei mir leider nicht funktioniert, sind die Mittelmeerkräuter, Salbei, Rosmarin, Lavendel, weil ich an anderen Stellen leider zu lehmigen Boden habe und ich das ein bisschen noch scheue, diesen Aufwand mit dem Boden verbessern. Aber ich stelle fest, dass natürlich die Wasserrechnung im Kleingarten nicht unerheblich ist. Je nachdem, was das für ein Wetter ist im Jahr oder einiges kaputt geht.
Na, ich würde sagen, probieren wir es doch einfach mal mit Garrigpflanzen. Ich danke sehr herzlich Jannik Weber, Gärtner hier in der Alexianer Klostergärtnerei.
Danke dir auch.
Viel Spaß beim Ausprobieren und bei der Wasserrechnung dann auch später, ne? Vielleicht. Ich sage herzlichen Dank fürs Abonnieren, fürs Weitersagen, fürs Unterstützen und vor allem fürs Hören. Mein Name ist Heike Sikoni. Machen Sie es gut.
Gartenradio. Gezwitscher. Das war die Gartengrasmücke. Gartenradio Ausblick.
In der nächsten Folge sind wir zu Gast bei Karl Rheinländer, einem Sensenlehrer in Rheinland-Pfalz. Er selbst sagt, er hat eine Sensenmission, denn eine Wiese, die mit einer Sense gemäht wurde, ist in Sachen Artenvielfalt von Flora und Fauna einer mit dem Rasenmäher gemähten Wiese um Längen voraus. Vor rund einem halben Jahrhundert hat Karl Rheinländer mit dem Sensen begonnen. Am Anfang war das noch ganz schön holprig. Heute gibt er sein Wissen in Kursen weiter und die Menschen kommen in Scharen. Denn die Sense erlebt gerade ein regelrechtes Comeback. Sie bewegt sich irgendwo zwischen traditionellem Handwerk, Naturschutz und Meditation.